auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich muss mich kurz ein bisschen sortieren und auch mal hochscrollen. So, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt oder auch digital zuschaut oder vielleicht euch das auch nochmal später anschaut. Das ist völlig in Ordnung. Wir wollen heute uns ein bisschen den Römerbrief anschauen. Wir haben einen ersten kleinen Überblick von Crosspaint gesehen. Wir werden tatsächlich auch nochmal zwischendurch ein kleines Video von denen anschauen. Einfach, weil ich denke, die haben das Kapitel so gut erklärt und so schön anschaulich dargestellt, das hätte ich nicht besser machen können. Und ich bin gespannt, wie euch das so gefällt. Generell ist mein Plan, das ein bisschen interaktiver heute zu gestalten. Ich habe jetzt letztens ein Video gesehen, dass ganz viele Leute davor Angst haben, Fehler zu machen. Keine Angst, alle Leute hier machen Fehler. Also selbst wenn ihr heute einen Fehler macht, wäre das nicht schlimm. Aber ich gehe auch davon aus, dass ihr heute keinen Fehler macht, weil das für mich sind die Antworten relativ klar. Und ich denke, ihr werdet gleich sehen, was dabei rumkommt. Bevor wir aber in den Römerbrief einsteigen wollen, möchte ich ganz gerne noch eine kleine Zeit der Stille haben. So etwa 30 Sekunden. Ihr dürft gerne für mich beten, dass ich nicht das sage, was ich mir so gerade überlege, sondern dass wirklich Gottes Geist in mir wirkt und dass ich Gottes Wort weitergebe. Und ich werde auf jeden Fall für euch beten, dass ihr ein offenes Herz habt für das Wort Gottes und dass ja, das wirklich in euch wirkt, dass es nicht nur in dem einen Ohr reingeht und aus dem anderen wieder raus, sondern dass es wirklich was bewirkt. Lasst uns kurz zusammen beten. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für das schöne Wetter draußen. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für die Sonntagsschulkinder. Ich danke dir für die Jugendlichen. Ich danke dir für jeden Erwachsenen, der hier ist. Ich möchte dich bitten, dass du heute wirkst, dass du dein Wort ja wirklich verkündigst, dass du mir hilfst, das zu sagen, was wichtig ist und was ankommen soll. Ich möchte dich bitten, dass du die Herzen von jedem Einzelnen öffnest. Amen. Vorweg, diejenigen, die sich vielleicht schon mal mit dem Römerbrief auseinandergesetzt haben, die werden feststellen, der Römerbrief ist unfassbar reich an Informationen und an Erklärungen. Ich habe für mein Studium einen Predigtkalender für das Jahr 2025 mal schreiben müssen und da habe ich auch den Römerbrief mit reingepackt. Ich habe gedacht, gut, du willst kein halbes Jahr den Römerbrief machen und es geht vermutlich noch länger. Ich hatte 8 Predigten geplant, aber auch nur so wenig, weil ich wusste, ich kann das in einem Hauskreis dann nochmal vertiefen. Also es ist mit Sicherheit heute nicht der Ort, wo ihr alles verstehen werdet, was im Römerbrief drin steht. Aber ich versuche euch so die wichtigsten Eckpunkte mal darzustellen und mit euch gemeinsam da durchzugehen. Mal schauen, was so, ja, es gibt Leute, denen das 5. Evangelium so zu bieten hat. Und ich finde es spannend, weil wirklich in dem Römerbrief viele Fragen beantwortet werden. Von warum brauchen wir überhaupt Jesus? Bis hin zu was schenkt mir Gott durch Jesus? Welche Auswirkungen hat dann meine Bekehrung? Also mein Annehmen des Geschenkes von Jesus, dass er für mich ans Kreuz gegangen ist, was hat das denn für Auswirkungen auf mich? Und was heißt das überhaupt, wenn ich mich bekehrt habe für mein Verhalten? Also ganz, ganz viele Dinge werden da von Paulus erklärt und mit Beispielen belegt und in den Kontext gebracht. In dem Intro habt ihr das eben schon gesehen, war quasi der erste Punkt, wenn man den Römerbrief verstanden hat, dann hat man so eine kleine Grundlage und kann so ein bisschen in die anderen Bücher der Bibel reinschauen und versteht die Zusammenhänge ein bisschen besser. Und es ist super spannend, aber leider alles viel zu viel für einen Gottesdienst. Ich bin gespannt, wie das in der Wohnwoche wird, wenn wir uns da auch noch mal ein bisschen näher mit befassen, wie viel wir dann da lernen dürfen. Aber das bleibt alles noch abzuwarten. Ich brauche als allererstes mal eure Hilfe. Und zwar will ich eine kleine repräsentative Umfrage für unsere Gemeinde mal machen. Und dafür bräuchte ich einmal 10 Leute. Also ich fange an, ich brauche einen, den nehme ich auf jeden Fall mit, weil das ist das Oberhaupt der Gemeinde. Also ich denke, der muss auf jeden Fall mal eine Antwort dazu geben. Gerd, komm doch bitte mal nach vorne. Jetzt brauche ich noch 9 Freiwillige. Wer ist mutig? Ansonsten entscheide ich, wer mutig genug ist. Es ist auch wirklich nicht schlimm. Wie gesagt, ihr braucht keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Es gibt hier keine Fehler. Die Frage ist auch relativ einfach. Also, ich kann euch auch Mut machen. Ihr könnt einfach nach vorne kommen und meine Frage mit Ja beantworten. Das ist völlig in Ordnung. Der Michel ist mutig, oder? Der Max ist mutig. Die Agatha ist mutig. Der Lukas ist mutig. Den von letzter Woche? Nein. Volker, bist du auch mutig? Wie viel haben wir denn? Wir brauchen noch ein paar Frauen, oder? 2, 4, ja. 6, 7. Meine? Die Janine ist auch mutig. Und damit es nicht so schwer ist, die Christine ist auch mutig. Haben wir noch einen Freiwilligen?
Der Thorsten ist mutig. Ich sehe es ihm an.
Das, normalerweise nehme ich da immer die Leute nach vorne, die dir das sagen, aber du stehst ja schon vorne.
Ja.
Gut. Ich fange extra hier beim Thorsten an. Ist aber nicht so schlimm. Die Frage, die du beantworten darfst, ist: Hast du schon mal gelogen?
Ja.
Oder jemandem etwas weggenommen?
Ja.
Okay. Also nochmal, damit es alle hören.
Ja.
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 Okay, danke. Das war's schon. Also diese kleine Mini-Studie lässt mich darauf schließen, dass irgendwie alle Leute hier in dieser Gemeinde schon mal gelogen haben oder was falsch gemacht haben. Und wenn das schon unsere Gemeinde betrifft, dann betrifft das vermutlich alle Gemeinden. Und wenn das schon alle Gemeinden betrifft, betrifft das wahrscheinlich auch die ganze Welt. Also ich gehe mal davon aus, jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, sagt schon mal irgendwann selbst wenn er der beste Mensch ist, eine Notlüge. Oder sagt nicht die volle Wahrheit, um jemanden nicht zu verletzen, aber das ist ja auch irgendwie gelogen. Man versucht, die Menschen dann vielleicht irgendwie zurückzuhalten. Aber Tatsache ist, jeder Mensch von uns hat irgendwo so seine Fehler. Und jeder von uns hat irgendwann schon mal etwas gemacht, was Gott nicht gefällt. Und das ist so der erste Punkt in dem Römerbrief, dass so das Problem, wie das in dem Intro dargestellt wird. Und das lese ich euch einmal vor, was in Römer 1, die Verse 18 bis 22 steht. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Die habe ich in den letzten Tagen einfach häufiger verwendet. Ich finde, sie lässt sich ganz gut lesen. Ab Vers 18. Genauso lässt Gott aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was von Gott erkennbar ist, ist unter ihnen bekannt. Gott hat es ihnen vor Augen gestellt. Seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn aber nicht als Gott und brachten ihm auch keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts und in ihrem uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Das ist so ein bisschen das, was Paulus so an den Anfang stellt. Er stellt heraus, eigentlich wissen wir alles, was wir wissen müssen, um Gott dankbar zu sein, um Gott die Ehre zu geben. Aber wir stellen immer wieder fest, jeder von uns, auch ich, gerade ich, stell fest, das ist gar nicht so einfach. Denn irgendwo habe ich so meinen eigenen Willen und irgendwo stelle ich fest, das läuft alles nicht so, wie ich das gern hätte. Und Paulus bringt es einfach auf den Punkt, jeder Mensch ist schuldig. In Römer 5, Vers 12 ist es auch nochmal so ein Punkt, den er rauszeigt. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Also durch Adam, schon von ganz Anfang an, kam die Sünde in die Welt. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum wir heute nicht wesentlich besser leben. Warum wir auch heute immer noch uns von Gott abwenden. Warum wir immer wieder falsche Dinge tun. Und wenn wir das uns versuchen mal festzuhalten, dann kommt in unserem Römerblick, dem Römerüberblick, ich glaube, der Simon muss weiterdrücken, eben, ja, ignoriert den Rechtschreibfehler, eben genau dieser Punkt rein. Hey, alle Menschen sind schuldig. Alle Menschen haben irgendwo mal was falsch gemacht. Aber der Römerbrief bleibt natürlich nicht dabei stehen. Denn auch die Bibel bleibt natürlich nicht dabei stehen und sagt, alle Menschen sind schuldig, gibt irgendwann ein Ende, dann ist gut. Dann war es das mit den Menschen. Das wäre für uns ein ziemlich bitteres Ende, weil die meisten Menschen leben so, als gäbe es kein Leben danach. Aber was wäre dann mit uns? Warum sind wir dann überhaupt hier? Was ist überhaupt das, was uns ausmacht? Nein, Paulus sagt, das ist nicht das Ende. Die Bibel sagt, das ist nicht das Ende, denn es gibt etwas, das hat uns gerechtfertigt. Ich lese mal die Verse aus Römer 3, die Verse 22 bis 24. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da gibt es keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Die Gerechtigkeit Gottes wird uns geschenkt durch den Glauben an Christus. Und das wirklich Wichtige daran ist nicht unbedingt, dass wir gerecht werden aus Glauben. Ich glaube, die meisten von uns haben das gehört, die wissen, dass das passiert. Also durch meinen Glauben werde ich gerecht, ja, das wissen wir. Aber was wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, ohne mein eigenes Zutun werde ich gerecht gesprochen. Ich kann nichts daran ändern, ich kann nichts dazu beitragen, ich kann mich nicht noch besser verhalten, um noch gerechter dargestellt zu werden. Das funktioniert nicht. Gerecht ist ja kein Begriff, wo man das unterscheiden kann. Hey, der ist gerechter als andere. Das ist ja Quatsch. Entweder ist jemand gerecht oder er ist es nicht. Und wir werden gerechtfertigt. Wir werden vor Gott freigesprochen von unseren Fehlern ohne unser eigenes Zutun. Alleine dadurch, dass wir glauben, dass Christus für uns gestorben ist. Das ist das, was uns vor Gott rechtfertigt. Was es quasi egal macht, dass wir sündigen, dass wir Fehler machen, dass wir lügen, dass wir anderen Menschen etwas wegnehmen. Und ihr habt ja gerade selbst mitgekriegt, die ganze Welt tut das. Man könnte meinen, das wäre ja normal, aber wir werden davon freigesprochen. In Römer 5, Vers 18, das möchte ich euch auch noch kurz vorlesen, die das noch ein bisschen definierter ausdrückt. So wie eine einzige Verfehlung von Adam alle Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, die Gottes Rechtsforderungen erfüllte, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Und ich ergänze kurz hier, damit der Gedanke abgeschlossen ist, die an Christus glauben, die wirklich diese Entscheidung getroffen haben. Das heißt, wir bekommen durch unseren Glauben eine völlig neue Identität. Also ich bin natürlich immer noch Jonathan Klein, mittlerweile wieder wohnhaft im Finkenweg. Das hat sich nicht geändert dadurch, dass ich Christ geworden bin. Ich bin immer noch ich. Aber das, was mich ausmacht, ist nicht mehr der Mensch, der dem nachfolgt, Entschuldigung, was in der Welt passiert, der das macht, was die Welt einfach immer macht. Die lügt, die sich die Sachen zurechtbiegt, die versucht, ihren eigenen Vorteil zu suchen, sondern wenn ich glaube, dann gibt es diesen alten Menschen und dann gibt es diesen neuen Menschen, dann gibt es mich mit einem neuen Herz. Mit einem Menschen, der vor Gott gerecht ist. Und dann fällt mir tatsächlich auf, hey, das, wie der alte Mensch sich verhält, das ist nicht das, wie ich mich verhalten möchte. Das ist nicht das, wie ich leben möchte. Und eine Frage mal an wahrscheinlich die etwas Älteren. Ich bitte einmal um Handzeichen. Wer ist denn schon länger als 30 Jahre mit Jesus unterwegs? Mal so richtig. Es sind ganz viele. Gibt es, ihr seid jetzt ewig, gefühlt ewig lange. Also Noah, wie alt bist du nochmal? 9. Also dreimal so lange im Glauben, wie der Noah alt ist. Das ist schon echt lang, oder? Also da muss sich ja irgendwas geändert haben. Gibt es einen Zeitpunkt in eurem Leben, wo ihr dann aufgehört habt, Dinge zu machen, die Gott nicht will? Nein? Der Gemeinschaftsleiter sagt nein. Kann ich bestätigen. Da sage ich jetzt so frei, ich glaube, mein Papa kennt mich und das ist schon okay. Aber ich denke, jeder wird es immer in seinem Umfeld merken. Hey, auch die Leute, die schon 40, 50, 60, 80 Jahre, wie auch immer, im Glauben sind, auch die sind nicht irgendwann an dem Punkt, da sind die perfekt. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem, meiner Identität in Christus, ich bin frei und ich weiß, was Gott will und handle danach, und diesem alten Menschen, der keine Ahnung davon hat, was Gott will, und das interessiert ihn auch gar nicht, sondern er sucht seinen eigenen Vorteil. Hey, also wir stehen irgendwie so dazwischen. Also klar, wir wollen tun, was Gott will, aber irgendwie hängen wir noch so in dem alten Menschen drin. Und das ist tatsächlich etwas, was sich vermutlich nicht so einfach ändern lässt. Es gibt einen Weg und es gibt eine Möglichkeit, wie ich tatsächlich dahin komme, ein Leben zu führen, wie Gott sich das gedacht hat. Der alte Mensch, den interessiert es nicht, was Gott denkt. Aber ich glaube, dass Gott gut ist. Und dafür brauche ich nur mal rauszugucken in die Natur. Wie genial Gott ist, wie groß Gott ist, wie perfekt er diese Natur geschaffen hat. Gerade jetzt, wo der Frühling so langsam kommt und die Sonne richtig wieder ihre Wirkung zeigt. Mir persönlich ist es fast wieder zu warm. Aber das ist einfach wow. Und ich glaube, dieser Gott, der uns ja liebt, hat für uns einen Plan, wie unser Leben aussehen soll. Und einen Plan dafür, wie wir unser Leben leben können. Und das wird sehr gut sein. Das wird nicht nur, ja, kann man leben, aber es gibt noch andere. Nein, ich glaube, er hat einen Plan für uns, dass unser Leben wirklich, wirklich gut ist. Aber wie komme ich jetzt dahin, dass ich dieses Leben auch wirklich lebe? Wie komme ich dahin, dass ich eben nicht mehr das tue, was dieser alte Mensch machen wollte, sondern dass ich so lebe, wie das meine neue Identität ist. Dass ich so lebe, wie es meiner Rechtfertigung vor Gott auch entspricht. Und dazu wollen wir uns gleich ein Video anschauen. Aber um nochmal ein bisschen runterzukommen, um nochmal sich den Fokus zu setzen, über wen reden wir hier eigentlich, wollen wir doch gemeinsam ein Lied singen. Und zwar die Herrlichkeit des Herrn. Warum ich sage, ich hätte das nicht schöner erklären können. Ich finde einfach dieses Bild, wie Sie es dargestellt haben mit dem Immunsystem, ja, super anschaulich. Aber ja, ich finde, es fasst es sehr gut zusammen. Wenn wir uns tatsächlich einfach auf das konzentrieren, was Gott von uns möchte, dann haben wir den Geist in uns, der uns da weiterhelfen kann. Und naja, Die Frage, die man natürlich am Anfang sich vielleicht stellen sollte, ist, will ich das überhaupt? Also ich habe ja eben schon erzählt, Hey, Gott hat ein Leben für uns parat, das das beste Leben ist. Wir müssen nur auch danach leben wollen. Denn wenn wir nicht danach leben wollen, dann werden wir nicht den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Dann werden wir uns nicht nach dem richten, was der Heilige Geist uns sagt. Dafür muss ich das wirklich glauben, dass Gott ein Leben für mich parat hat, was das beste Leben ist, was ich mir vorstellen kann. Und da muss ich mich vielleicht davon verabschieden, dass das nicht unbedingt heißt, dass ich Millionär werde. Ich weiß nicht, ob das dein Traum ist. Ich glaube, mit 1 Million Euro kann man schon ganz schön viel machen. Zum Beispiel einen Anbau an ein Gemeindehaus oder so. Aber ich muss für mich das akzeptieren und glauben, hey, Gott hat ein Leben für mich geplant, für jeden Einzelnen von euch, für dich persönlich, was gut ist. Und ich kann jetzt zu Gott beten und kann ihn darum bitten, Herr, hilf mir dabei, das zu erkennen. Hilf mir dabei, mehr dieses Leben zu bieten. Ich darf dem Heiligen Geist einfach den Raum geben, den er braucht, um als Immunsystem gegen diesen alten Menschen anzukämpfen. Ja, das klingt jetzt richtig cool, dem Heiligen Geist den Raum geben in meinem Leben. Aber was heißt das denn? Was heißt denn, dem Heiligen Geist Raum geben? Also wir haben Beispiele fürs Immunsystem gesehen, mit einem dicken Burger in der Hand, mit Softdrinks, mit, ich glaube, auf dem Monitor stand Fettflix. Wahrscheinlich soll ein bisschen damit vermittelt werden, auch mangelnde Bewegung. Das Immunsystem braucht so ein bisschen Schwung, damit es richtig wirken kann. Aber was heißt das denn für unser Leben? Und da möchte ich euch nochmal kurz mit einbinden. Was sind eure Gedanken dazu, wie ihr versucht, dem Heiligen Geist Raum zu geben oder was ihr für richtig haltet? Also wie gesagt, es gibt kein Falsch jetzt hier heute, wir sammeln erstmal nur. Wer möchte, der darf gerne sich melden, dann komme ich auch mit dem Mikrofon vorbei.
Ja, Zeit mit Gott verbringen. Seine Prioritäten anders setzen.
Was heißt anders?
Wir haben immer viele Dinge, die uns wichtiger sind, als uns damit zu befassen, mit der Bibel und mit allem, was Gott gut macht und für uns gut macht.
Ja. Du hast nur... Ja, gerne.
Danach fragen, was Gott möchte, also ganz im Alltag einfach zu fragen, wo soll ich jetzt hingehen, was ist jetzt die nächste Aufgabe für mich?
Ja, ganz praktisch im Gotteswort lesen, weil es da uns mitgeteilt wird.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Basis. Ich gehe mal davon aus, dass Zeitverbringen auch so ein bisschen mit da reingefallen ist.
Mal dran zu arbeiten, eine gewisse Medienkompetenz zu entwickeln. Denn uns wird ja heute auch über die Medien, die Presse und Fernsehen sehr vieles vorgesetzt, was einfach im Gegensatz zu den biblischen Werten steht. Und man muss die Bibel natürlich kennen, um zu wissen, was richtig und falsch ist und welche Dinge man übernehmen kann und welche man ablehnen muss. Dazu braucht es einfach auch eine persönliche Reife.
Danke. Ich habe mich gestern mit Freunden getroffen und die waren der Meinung, mir dann ein bisschen was über das sogenannte Trash-TV erzählen zu müssen. Und ich bin froh, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne. Also man kann sich echt jeden Quatsch angucken, muss man aber nicht. Habt ihr noch was, wo ihr sagt, das ist mein Weg, um dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben? Gucke mir in die falsche Richtung.
Ich singe total gerne Loblieder. Und damit, ja, es ist für mich Gebet, Loben, Ehre geben. Damit hat er auch Raum.
Auf jeden Fall. Ich weiß noch Ja, du darfst auch noch was sagen.
Ich bin ja sehr viel mit meinen Hunden draußen und ich bin sehr viel in der Natur und sehr mit Gott verbunden in der Natur.
Denn eine kurze persönliche Frage, ist es dann die Faszination an der Natur oder ist es auch so ein bisschen die Stille, die du nutzen kannst in deinen Gedanken?
Absolut, ich bete fast immer unter freiem Himmel.
Ja, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich selber mal überlegt habe, bewusst Stille in mein Leben mit einzubauen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber in dem Buch, was ich gelesen habe, habe ich ja schon mehrfach von erzählt, von Dallas Willard, so die Stille zu nutzen, um Gott zu begegnen, muss ich mir mal mehr vor Augen führen, mir Prioritäten setzen, damit das funktioniert.
Ja, ich will noch was weitergeben, was Kathi mal im Hauskreis erzählt hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie es ging, aber es ist so eine Geschichte, die es gibt über zwei Hunde, die immer miteinander kämpfen. Und es wird gefragt, woran liegt es, dass immer der eine gewinnt? Und es läuft hinterher drauf hinaus, je nachdem, was die fressen. Und das ist mir so hängen geblieben. Womit fülle ich mich? Und da hat der Volker ja auch gerade schon gesagt, es ist aber nicht nur Medien, sondern generell, womit beschäftige ich mich im Alltag? Beschäftige ich mich mit gottgefälligen Dingen oder nicht? Und die Lena hat auch im Hauskreis gesagt, bringt das, was ich gerade tue, Gott die Ehre oder bringt es mich weiter von Gott weg? Diese Fragen immer wieder im Alltag, finde ich, hilft auch dem Heiligen Geist Raum zu geben.
Auch die Gemeinschaft mit Christen, ne? Gerade jetzt hier im Gottesdienst, das gemeinsame Miteinander, halt auch unter den Gleichgesinnten.
Ich würde auch das noch ein bisschen weiter ausführen, also der Gottesdienst mit Sicherheit einer der wichtigsten Ecken, gerade kulturell betrachtet, aber da gibt es ja mehr, zum Beispiel eine Gebetsstunde, ich reiche das mal so weiter, oder auch generell das Gemeindeleben außerhalb dieses Gebäudes. Bitte.
Gestern sind wir nach Freudenberg gefahren, Büscher Grund, und als wir an einem sehr gut besuchten Fußgängerweg vorbeigefahren sind, stand dort ein Turan auf der Wiese und dort saß eine Frau mit Kopftuch und daneben war ein Mann ganz öffentlich am Beten, also mit Gebetsteppich, ganz für jeden sichtbar war er dort sein Gebet Richtung Mekka am Durchziehen. Und wenn ich denke, den Geist in sich wirken zu lassen, dann gehört für mich auch dazu, dass wir im Alltag manchmal Gott und dem Heiligen Geist die Chance geben, durch uns zu wirken, präsenter zu sein für andere, also nicht nur in unseren Kreisen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir wirklich noch viel mehr Raum geben müssen und mehr Vertrauen haben können.
Einmal hinter dir.
Was ich angefangen habe, ist, Dinge auswendig zu lernen. Das ist vielleicht so ein bisschen uncool und habe ich auch nie gedacht, dass es in irgendeiner Form mich Gott näher bringen würde. Aber dass ich in unterschiedlichen Situationen, wo ich überhaupt nicht an Gottesdienst oder im Gespräch über den Glauben bin, trotzdem immer wieder Bibelworte vor Augen habe, die ich einfach irgendwann mal, in Anführungszeichen, stumpf auswendig gelernt habe. Das hat mir enorm geholfen. Das habe ich von meiner Oma, die immer wieder irgendwelche Dinge aus der Bibel einfach aufsagen konnte und wusste und sie dadurch auch im Kopf hatte und weil sie im Kopf hatte, auch in ihrem Herzen trug. Und das hat mir sehr geholfen oder hilft mir.
Machst du das mit einzelnen Versen oder versuchst du tatsächlich mal so weit zu gehen und ganze Bücher auswendig zu lernen?
Ich mache einzelne Verse.
Ja. Ich bin leider furchtbar schlecht im Auswendiglernen. Ich stelle mir das aber einfach unfassbar wertvoll vor, so ein ganzes Buch vor Augen zu haben, wenn ich es nicht lesen muss, sondern tatsächlich in meinem Kopf mit rumtrage. Aber ja, bitte.
Ich hätte gerne mal gewusst, was den Paulus bewogen hat, Karate Gemeinde in Rom so zu schreiben.
Puh. aus dem Stegreif kann ich das vermutlich schlecht beantworten, was Paulus dachte. Ich glaube, für Paulus, um in diesem Bild zu bleiben, der Paulus war ein Mensch, der vorher, obwohl er Jude war, da komme ich gleich sogar noch ein bisschen drauf, festgestellt hat, hey, das, wie ich mein Leben lebe, das ist nicht in Ordnung. Und er hat diesen Identitätssprung gemacht und hatte eine so krasse Beziehung zu Gott, hat sich so auf sein Wort fokussiert, hat so im Lobpreis gelebt, hat sich so viel Zeit genommen, hatte so ein Herzblut für das Evangelium, dass er einfach nicht mit ansehen konnte, wie die Gemeinde in Rom sich zerstritten hat. Und in dem Intro kam das auch vor, hey, das Evangelium hat Paulus gepredigt zu Christen. Also eigentlich zu Leuten, die schon die Entscheidung getroffen hatten. Das ist ja eigentlich, wir verstehen unter Evangelisation meist das Evangelium zu Nicht-Christen bringen. Aber Paulus hat es bewusst den Christen mitgeteilt, weil er es nicht mit ansehen konnte, dass die Christen da so das Evangelium falsch gelebt haben. Und er hat so ein Herzblut dahinter. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Beweggründe, die Paulus hat. Hey, ich will denen zeigen, was das Evangelium wirklich heißt. Ich will denen zeigen, dass sie sich nicht gegenseitig ausspielen müssen, dass Juden und Heidenchristen, Judenchristen, muss ich ja dazu sagen, dass sie sich nicht in unterschiedliche Seiten entwickeln, sondern dass sie vor Christus eben eins sind. Ich weiß nicht genau, wie ihr persönlich euer Leben mit dem Heiligen Geist lebt, aber ihr habt jetzt unfassbar viel Input gekriegt, wie das möglich ist. Und ich brauche auch eigentlich gar nichts zu ergänzen, außer eine Sache, weil das kam zwar zur Sprache, der Gottesdienst, aber auch die Gebetsstunde, auch das Leben außerhalb dieses Gebäudes, aber eben auch die Sonntagsschule, die Jungschar, die Jugendgruppe, die Krabbelgruppe, vielleicht auch irgendwann mal nochmal einen Posaunenchor, wer weiß. Oder man geht woanders hin in den Posaunenchor, hey, ist auch völlig in Ordnung, muss ja nicht immer alles hier sein. Aber da teilzunehmen oder mitzuarbeiten, das sorgt dafür, dass wir uns automatisch einfach auch mehr mit Gott auseinandersetzen müssen, dass wir mehr dem Heiligen Geist einfach Raum geben, um uns zu gestalten. Das ist auch, was die Ina sagt, um eben nicht den alten Menschen zu füttern mit Dingen, die uns eigentlich mehr von Gott wegbringen, sondern eben in der neuen Identität zu leben. Das ist unfassbar wichtig. Aber was das für mich heißt, ist nicht, okay, ich muss jetzt tun. Und ich finde, das kam in dem Video einfach auch super gut raus. Lass los und lass Gott. Lass los und lass Gott wirken. Lass deine alten Gewohnheiten möglichst, soweit du kannst, los und lass Gott dich neu füllen. Und das ist der dritte Punkt, den Paulus einfach so anspricht. Und Paulus hat ja, ihr habt ja schon die Aufteilung gesehen, hier gibt es so 11 Kapitel Lehre und dann nochmal 4 Kapitel praktische Tipps. Wir haben schon spät, also ich werde nicht mehr auf die praktischen Tipps eingehen können, aber ich gebe euch deshalb eine kleine Hausaufgabe. Die Jugendlichen kriegen die sowieso. Aber in der kommenden Woche lest euch mal Kapitel 12, von mir ist auch bis 16, 16 ist quasi nur so ein bisschen Abspann, aber die Kapitel 12 bis 16 durch und überlegt, wo kann ich mir was mitnehmen? Wo kann ich mir praktisch einfach Tipps abholen, wie ich noch mehr dahin gehen kann, dass der Heilige Geist in mir wirkt? Als letzten Punkt möchte ich uns noch kurz mitnehmen in die Kapitel 9 bis 11. Da geht es so ein bisschen darum, was ist denn jetzt eigentlich mit den Juden? Also es ist ja Gottes auserwähltes Volk. Die waren ja schon lange vorher diejenigen, die Gott für sich auserkoren hat, die er als seinen Augapfel beschrieben hat. Und jetzt gibt es auf einmal Christen, die wichtiger sind. Und Paulus verwendet in dieser gesamten Beschreibung ein Bild, was ich sehr cool finde. Und ich weiß nicht genau, wer von euch weiß denn, was eingepfropft heißt? In Bezug auf, ja? Willst du es erklären? Nein, musst du nicht. Also, einpfropfen heißt, dass sich ein Ast von einem anderen Baum in einen Baum hineinsetze und der trotzdem weiter wächst. Der Michel, der spielt gerne Fußball. Und ich kenne das von mir, du hast bestimmt schon mal in einen Baum geschossen, oder? Du spielst mehr auf dem Fußballplatz. Ist dabei schon mal ein Ast abgeknickt? Bei uns gab es irgendwann mal die Regel, wir dürfen nicht, also es darf auf jeden Fall kein Apfel vom Baum fallen, wenn wir Fußball spielen. Das hat natürlich super gut funktioniert im Garten. Das Problem war natürlich, irgendwann schießt man auch mal so einen Ast kaputt. Und man kann natürlich versuchen, den wieder anzubinden. Es gibt die tollsten Ideen, doch mit Kreppband oder sowas mal rumzuwickeln, das funktioniert alles nicht. Aber es gibt eben tatsächlich eine Möglichkeit, einen Ast so abzuschneiden und so an einen anderen Baum anzupflanzen, dass das funktioniert. Und Paulus greift dieses Bild auf mit einem edlen Ölbaum, der Gottes Volk repräsentieren soll. Also das ist, der Ölbaum ist das, wer zu Gott gehört. Und Gott versorgt diesen Baum eben mit Kraft. Er ist die Energie, die aus diesem Stamm rauskommt. Und eigentlich waren das die Juden. Die Juden haben aber nicht so das wirklich umgesetzt, was Gott von ihnen wollte. Und deshalb beschreibt Paulus das so, dass einige Zweige abgebrochen werden, dass die weggeworfen werden. Und statt diesen Zweigen werden jetzt die Christen in diesen Ölbaum eingepfropft. Und wir können dadurch, wie auch eben schon die ganze Zeit beschrieben, aus der Kraft Gottes leben. Wir können diese Lebensversicherung in Anspruch nehmen. Wir dürfen im Geist leben, können uns auf Gott fokussieren. Wir können ein Leben führen, was Gott sich ausgedacht hat. Ein gutes Leben, ein erfülltes Leben. Ein Leben, was keinen Mangel mehr bietet. Aber er stellt auch fest, was ganz gefährlich ist und wo wir Menschen super gut drin sind, ist plötzlich zu denken, ach ja gut, ich bin derjenige, der eingepropft wurde. Und die da am Boden liegen, die wurden ja herausgebrochen. Ich bin ja dann viel besser. Und das ist ein super gefährlicher Punkt, weil wir selber von uns denken, wir stehen dann da drüber. Und das bezieht Paulus ganz bewusst auf das Verhältnis zwischen den Juden und den Christen. Aber ich denke, wir müssen uns das immer wieder auch so bewusst machen. Wir sind eigentlich nicht besser. Und wir dürfen darauf achten, dass wir nicht hochmütig werden. Denn, ich bin jetzt mal frech, Max, hast du zufälligerweise Matthäus 23, Vers 11 auswendig gelernt? Gut, ich wüsste ihn auch nicht. Ich musste auch googeln, wo das steht. Ich habe noch so im Kopf gehabt, da gibt es einen Vers, der das ausdrückt. Ich google dann schon mal die Verse, damit ich weiß, wo die stehen. Der Größte unter euch, also der sich wirklich hochmütig zeigen könnte, soll euer Diener sein. Also der Größte steht nicht über allen anderen, sondern der Größte wird dadurch deutlich, dass wir einander dienen, dass wir dem anderen was Gutes tun wollen. Und das ist genau das, was danach auch in der Praxis einfach deutlich wird. Herr, wir sind eingepfropft in Gottes Volk. Wir gehören dazu. Und wir dürfen nicht hinabsehen, weil wir sind nicht besser, sondern wir dürfen dienen. Wir dürfen in der dienenden Haltung durch unser Leben gehen. Und das macht das Leben nicht schlechter. Wir haben heute oft so das Gefühl, ich musste immer an die Stepstone-Werbung denken, okay, ich muss mehr verdienen, ich muss höher sein, ich muss das Bestmögliche für mich erreichen, damit ich irgendwie was zähle. Und die Bibel sagt, ja nein, was ist los mit dir? Du sollst erstmal dienen. Das ist das, worauf es ankommt. Wie krass dieser Gegensatz ist. Und wir können das immer mehr versuchen zu leben. Wir dürfen uns immer mehr dahin bewegen, dass wir keine Menschen sind, die nach unseren eigenen Vorteilen suchen, sondern dass wir ein Leben führen, wie das unsere Identität in Christus ist. Und das ist so ein kurzer, es waren jetzt bestimmt wieder 40 Minuten, ein kurzer Überblick über den Römerbrief. Und es steckt noch so viel mehr da drin. Aber wenn ihr euch nochmal damit befassen wollt, dann denkt einfach so ein bisschen an die vier Punkte. dass erstens alle Menschen schuldig sind. Es gibt da auch keinen Unterschied, woher man kommt oder wo man sein Leben gelebt hat oder was man in seinem Leben erreicht hat. Alle Menschen sind schuldig. Aber ich bin gerechtfertigt durch meinen Glauben. Und ich muss da nichts hinzutun. Ich kann da nichts hinzutun. Kein Handeln von mir, egal wie gut ich darin bin, dem Heiligen Geist Raum zu geben, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich gerechtfertigt bin durch meinen Glauben. Aber wir dürfen eben, oder wir können eben nicht einfach dabei stehen bleiben, sondern wir müssen in die Nachfolge gehen. Wir können nicht bei dem alten Menschen stehen bleiben mit der neuen Identität, sondern wir wollen wachsen in dieser neuen Identität. Und wir dürfen loslassen, alles, was uns vorher so beansprucht hat, was uns vorher eingenommen hat. Paulus benutzt auch oft das Wort versklavt hat. Wir dürfen loslassen, wir dürfen Gott wirken lassen. Lass los und lass Gott. Denn wir sind einfach nicht besser. Wir sind nicht besser, als es die Juden waren, sondern wir dürfen einfach Gott wirken lassen in unserem Leben, in unserem Alltag und einfach auch in dieser ganzen Gemeinde. Ich möchte ganz gerne noch mit uns gemeinsam beten und danach singen wir noch die Gnade und ich bitte euch einfach zur Ehre Gottes dafür aufzustehen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für Paulus, dass ja, du ihm wirklich so ja, krass begegnet bist, dass du ihn so krass verändert hast. Ich danke dir, dass wir heute noch davon lesen dürfen und dass wir uns heute auch noch davon was mitnehmen dürfen, obwohl das schon so lange her war. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns in unserem Alltag weiter zu dir hinziehst, dass du uns hilfst, dem Heiligen Geist noch mehr Raum zu geben, dass wir immer mehr in unserer Identität als Sohn Gottes, als Kind Gottes leben dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du mit uns einfach in diese Woche gehst, dass du uns begleitest und uns einfach wirklich auf dich ausrichtest. Amen.